Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Meine Damen und Herren, es wird berichtet, dass der griechische Philosoph Diogenes auf dem Marktplatz von Athen am helllichten Tag eine Laterne anzündete und damit herumlief. Befragt, was das solle, antwortete er: Ich suche einen Menschen. Aber wieso denn suchen? Der Markt war doch voller Menschen. Diese kleine Anekdote aus der Philosophiegeschichte kann Anstoß dazu geben, sich einmal bewusst zu machen, wie zweideutig, vieldeutig das ist, was wir mit Mensch bezeichnen. Wer verdient den Namen Mensch? Wie vieldeutig das ist, merkt man, wenn man auf unseren Sprachgebrauch achtet. Da sagt man zum Beispiel von einem Familienvater, der die Ehe gebrochen hat: Naja, das ist doch menschlich. Oder man urteilt über einen Bischof, der sich daneben benommen hat: Der Bischof ist halt auch nur ein Mensch. Mensch sein, menschlich sein, also als brüchig sein. Irgendwie als etwas Negatives. Auf der anderen Seite aber deklamiert man feierlich: Mutter Teresa, das war ein Mensch. Das Höchste, was man fast sagen kann über jemanden. Was also heißt Mensch sein? Wann ist der Mensch wahrhaft Mensch? Was sucht man, wenn man einen Menschen sucht? Es stellt sich also bei all dem die Frage: Wer ist der Mensch eigentlich? Präziser noch: Wer bin ich eigentlich? In dieser Frage schwingt aber sofort die andere mit: Wer soll ich sein? Wer muss ich sein? Denn die Erfahrungen, die wir mit uns selbst und anderen machen, sind äußerst ambivalent. Auf der einen Seite erfahren wir uns auf vielfache Weise als begrenzt, eingeengt, bedingt durch unseren Leib und dessen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, durch die Grenzen unserer Begabung, durch die Ohnmacht unseres Wollens und unserer Freiheit, die sich immer aufs Neue in Widersprüche verwickelt, und schließlich durch die zeitliche Befristung des Lebens, die sich am deutlichsten im Tod ausspricht. Der Mensch ist begrenzt, bedingt. Aber auf der anderen Seite ist in uns etwas Grenzenloses. Wir sind irgendwie unersättlich, unbedingt, unruhig, nie voll zufrieden, ständig auf größeres Glück und größere Sinnerfüllung aus. Kurz, der Mensch erfährt sich als ein Wesen, das, wie Nietzsche sagt, kein Ziel, sondern nur ein Weg, eine Brücke, ein großes Versprechen ist. Es ist jene Erfahrung, die Augustinus in das bekannte Wort fasst: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott. Immer wieder und immer noch gibt es unverbrauchte Hoffnungen und Sehnsüchte. Menschsein zeigt sich somit als begrenzt und zugleich als über alle Grenzen hinaus. Als beschränkt und doch als unbeschränkte, unendliche Möglichkeit. Wer gibt Antwort? Einer der am meisten zitierten Sätze von Romano Guardini lautet: Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Das heißt, allein von Gott her wird ersichtlich, wer der Mensch ist. Man kann geradezu sagen: Sag mir, an was für einen Gott du glaubst, und ich sage dir, wer du bist, beziehungsweise an was oder an wen dein Leben sich orientiert. Denn, und damit sind wir jetzt mitten in der Thematik, der Mensch ist Gott ähnlich. Er ist Bild Gottes, wie die Schrift sagt. Und nur wenn man weiß, was er abbildet, worin diese Ähnlichkeit besteht, weiß man auch, wer der Mensch ist. Nun stellt sich aber zunächst einmal eine wichtige Vorfrage, nämlich: Was heißt das überhaupt, Gott ähnlich sein, Bild Gottes sein? Was bedeutet es, dass, wie die Schrift sagt, wir als Bild und Gleichnis Gottes erschaffen sind? Sind das nicht allzu hohe Worte, die mit meiner mäßigen, ja oft erschreckend miesen und erbärmlichen Wirklichkeit wenig zu tun haben? Deswegen schrieb noch jüngst der Philosoph Peter Sloterdijk: Die Beschreibung des Menschen als eines Ebenbildes Gottes sei eine peinliche Idee aus der theologischen Kinderstube. Eine peinliche Idee aus der theologischen Kinderstube. Nun, wie auch immer, kann sich nicht tatsächlich auch ein gewisses Erschrecken oder Erstaunen zum Ausdruck bringen? Ich soll Gott ähnlich sein, ich in meiner ganzen Zweideutigkeit und Abgründigkeit? Also was heißt das, Gott ähnlich sein? In einer ersten Annäherung lässt sich die Frage beantworten, wenn man auf die Bedeutung von Bild im antiken Verständnis blickt. Bild bedeutet nicht nur im heutigen Sprachgebrauch Darstellung eines Urbildes, sondern darüber hinaus Vergegenwärtigung des Urbildes. Im Bild ist das, was dargestellt wird, wirkmächtig anwesend. Das Abbild hat Anteil an der Wirklichkeit des Urbildes, das sich seinerseits im Bild darstellt und gegenwärtig setzt. Folglich besteht nach antiker Überzeugung zwischen Abbild und Urbild eine ganz, ganz enge Beziehung. Das Abbild weist über sich hinaus auf das Dargestellte hin und vermittelt dessen Präsenz. Das Urbild aber offenbart sich im Abbild und lässt hierin seine Nähe erfahren. Nun, meine Damen und Herren, dieses Bildverständnis ist das Antike und das ist nicht mehr unseres, das weiß ich schon sehr gut. Aber interessant ist, dass dieses antike Bildverständnis noch sehr lebendig ist im orthodoxen Christentum. Für einen orthodoxen Christen ist in der Ikone das, was dargestellt ist, wirklich da. Und deswegen kennt die Orthodoxie keine eucharistische Anbetung, sondern Anbetung vollzieht sich vor der Ikone. Also was katholische Christen von der eucharistischen Präsenz Christi sagen, sagt der orthodoxe Christ von der Präsenz des Heiligen in der Ikone, im Dargestellten. So gesehen bedeutet also die Aussage vom Menschen als Abbild Gottes, dass er in allerengster Beziehung zu Gott steht, dass er vor Gott steht, dass er auf Gott verweist und gewissermaßen Gott vermittelt. Ja, das Bild Gottes seines Menschen besagt eine quasi verwandtschaftliche Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das ist interessant, weil die Heilige Schrift das Bild Gottes seines Menschen am Verhältnis von Vater und Sohn klar macht. In Genesis 5,3 heißt es, dass Adam seinen Sohn Seth nach seinem Bild und Gleichnis gezeugt hat. Also, die zwischen einem Vater und natürlich auch einer Mutter und einem Kind herrschende Beziehung. Diese Beziehung des gegenseitigen sich nahe Seins wird durch den Begriff Bild und Gleichnis gekennzeichnet. Kurz also, Gott ähnlich sein heißt engste Nähe zu Gott. Unbedingte Würde in sich tragen, weil man im Dialog mit Gott steht, weil man vor Gott steht, weil man ihm entspricht. Der Mensch ist das Wesen, das ständig vor dem Angesicht Gottes lebt und wandelt. Deshalb wird er auch von Gott persönlich angesprochen und ist nicht nur Gegenstand des allgemeinen Schöpfungswortes, es werde. Nein, er ist Gottes personales Gegenüber. Ihm gilt direkt das Wort des Schöpfers, das ihn zur Antwort, zur Verantwortung und Entsprechung ruft. Kurz, der Mensch hat seine Sonderstellung in der Welt nicht zuerst darin, dass er über den anderen Geschöpfen steht, sondern dass er in einzigartiger Weise unter Gott steht. Dass er Gott verwirklicht, dass Gott in ihm ist. Augustinus sagt, interior intimo meo. Gott ist mir so innerlich, wie ich selbst mir nicht einmal innerlich bin. Damit ist nun einmal gegeben, dass der Mensch, eben weil er vor Gott steht, in dieser Entsprechung zu Gott steht, eine unbedingte Würde hat. Der Mensch ist also nicht zunächst da und nimmt dann gleichsam in einem zweiten Schritt Beziehung zu Gott, beziehungsweise Gott zu ihm Beziehung auf, sondern er steht als geschaffene Person immer schon drin. Er ist in die Beziehung zu Gott hineingeschaffen. Und aufgrund dieser Beziehung, Person, das biblische Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du, ist gewissermaßen das a priori jedes Menschen. Ich gehöre Gott. Ich bin auf ihn verwiesen. Ich darf ihn und soll ihn darstellen als dieser unverwechselbar einzelne, eigenständige Mensch. Mit dieser Einsicht, welche sich schon im Alten Testament findet, ist geistesgeschichtlich ein ganz neuer Schritt in der Entdeckung des Menschen gemacht. Denn die antike Philosophie gelangte noch nicht zur Entdeckung des eigenen, unverwechselbaren Ich, sondern nahm den Menschen vorrangig noch als Teil des Kosmos, als ein Wesen unter anderen wahr. Es ist die biblische Offenbarungsgeschichte, welche die Besonderheit und Individualität des Menschen erstmals in aller Schärfe entdeckte. Und es ist nach wie vor ein Spezifikum der sogenannten abrahamitischen Religionen, dass sie den Menschen in seiner Individualität kennen und hervorheben. In der Geschichte mit Gott erfuhr der Mensch, dass er als Einzelner vor Gott steht und von Gott seinen ganz persönlichen Ruf empfängt. Ja, eigentlich hat der Mensch nicht einen Ruf Gottes, sondern er ist ein einmaliger Ruf jenes Gottes, welcher ihn nicht nur ins Leben setzt, sondern zugleich auch in das eigene göttliche Leben hineinruft. In und aufgrund des Faktums also, dass der Mensch Gott entspricht, dass er zu ihm in engster dialogischer Beziehung steht, ist er Person und kann deshalb auch die Erfüllung seines Menschseins nur in dieser Beziehung zu Gott finden. Und eben dafür steht, wie man so oft sagt, das sehr komplexe Wort Seele. Man sagt oft, der Mensch ist zusammengesetzt auf Leib und Seele, was irgendwo ein Unsinn ist. Der Mensch ist nicht zusammengesetzt, wie man es häufig spontan versteht. Es geht hier nicht um zwei unterschiedliche Teile, die sich da zusammensetzen zu einem Ganzen, sondern es geht, wenn man schon so sagen will, um eine metaphysische Zusammensetzung. Das heißt, dass an ein und demselben Wesen zwei verschiedene Aspekte zu unterscheiden sind. Aristoteles macht das sehr schön deutlich am Bild einer Marmorfigur. An einer Marmorfigur sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Die Materie des Marmors, der Stoff und die Form, in der der Marmor erscheint, also zum Beispiel in Form einer Menschenfigur. Ich kann nun aber Materie und Form nicht trennen oder neu zusammensetzen. Denn der Marmor ist nie ohne irgendeine Form, wenn sie auch noch so chaotisch sein sollte, etwa wenn der Marmor aus dem Werk herausgesprengt wird. Er hat eine Form, eben eine chaotische, aber er hat eine Form. Und eine Form kann nicht sein, ohne dass sie sich in Materie realisiert. Die Form drückt sich in der Materie aus und die Materie ist gewissermaßen die Außengestalt der Form. Konkret für unsere Fragestellung, die Seele drückt sich im Leib aus und der Leib ist die Außengestalt der Seele. Zum Seelesein aber gehört es, dass sie eben diese tiefste Mitte meines Menschseins ist. Und das wiederum heißt, dass ich Bild Gottes bin, dass ich unausweichlich in die Beziehung zu Gott gestellt bin. Und allein in dieser Beziehung zu ihm Person bin und zum wahren Personsein finde. Diese Beziehung zu Gott kann natürlich verdrängt, geleugnet, ja sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden. dann wird sie dem Menschen zu Gericht, aber sie kann durch nichts in der Welt und damit auch nicht durch den Tod dementiert werden. Der Mensch steht als Seele, als gottähnliches Wesen a priori in engster Beziehung und Nähe zu Gott. Aus diesem Sachverhalt folgt ein Grundgesetz des Menschseins, dass nämlich der Eigenstand des Menschen und seine Nähe und Beziehung zu Gott nicht in umgekehrten, sondern im gleichen Verhältnis zueinander wachsen. Das klingt kompliziert, ich will das erläutern. Sehen Sie, man könnte ja der Meinung sein, der Mensch ist umso freier und eigenständiger, je mehr er auf eigenen Füßen steht, je mehr er sich selbst besitzt und Distanz zu allem anderen, auch zu Gott hat. Ich bin ich. Das ist sozusagen der Grundsatz der Neuzeit. Ich bin ich. Ich verwirkliche mich selbst. Das ist das. Und das ist geradezu einer der Gründe des neuzeitlichen Atheismus. Der neuzeitliche Mensch sagt, ich will ganz ich selbst sein. Genau dem aber steht der Glaube an Gott, wie er meint, im Wege. Aber so ist es gerade nicht. Wenn es wahr ist, dass der Mensch als Bild Gottes, als das Gott entsprechende Geschöpf, als Seele geschaffen ist, dann gilt, je mehr ich Gott entspreche, das heißt aus der Nähe zu ihm, aus der Beziehung zu ihm lebe, umso mehr bin ich Mensch, besitze ich mich selbst, umso eigenständiger und freier bin ich dann auch. Und ein weiteres folgt daraus noch. Wenn der Mensch als das Gott entsprechende Wesen gewollt und geschaffen ist, dann ist er auch nur zu definieren in seinem Verhältnis zum unbegreiflichen Gott. Und das hat nun eine ganz wichtige Konsequenz, nämlich die Definition des Menschen, des Menschseins, ist, um es paradox zu sagen, seine Undefinierbarkeit. Denn definieren heißt ja wortwörtlich übersetzt begrenzen, einschränken. Der Mensch aber sprengt als der, der auf den unendlich unbegrenzten Gott bezogen ist, alle Festlegungen und Begrenzungen und damit auch Definitionen. Der Mensch ist die Frage, auf die es nur eine letzte Antwort gibt, der unendliche Gott. Und deshalb ist der Mensch jenes Wesen der Transzendenz, des Überstiegs, das nur im Unendlichen und Absoluten zu sich und zur eigenen Lebensfülle findet. Anders gesagt, die letzte Wahrheit über den Menschen ist die, dass er fähig ist, das grenzenlose, unbegreifliche Geheimnis, das Gott selbst ist, entgegenzunehmen. Und damit sind wir bei einem weiteren Gesichtspunkt. Aus der Beziehung zu Gott resultiert auch letztlich die Würde des Menschen, von der schon kurz die Rede war. Sehen Sie, in der ganzen Menschheit lebt irgendwie das Bewusstsein, dass der Mensch eine unaufgebbare Würde hat, dass er kein Ding ist, dass wie eine Sache behandelt werden darf, dass er nicht als verwertbares Material für anderes und andere eingestuft und behandelt werden soll. Aber diese Grundeinstellung, wie kann sie eigentlich letztlich begründet werden? Manche sagen so, die Anerkennung der Würde des Menschen ist entstanden aus der Angst, aus dem Schock darüber, was für schreckliche Dinge passieren oder passieren können, wenn menschlichem Leben die Würde abgesprochen wird. Und darum nur, wenn uns menschliches Leben unbedingt heilig ist, sind wir vor dessen Verdinglichung geschützt. Nur dann ist der Mensch nicht jenem Geschick der Verschrottung ausgesetzt, wie es ausgedienten und unbrauchbar gewordenen Maschinen widerfährt. Weg damit, wenn sie nichts mehr taugen, zu nichts mehr nützlich sind. Ist also die Anerkennung menschlicher Würde ein bloßes Produkt der Angst? Kann sie dann auch in Extremsituationen durchgehalten werden, wenn es um die Frage geht, wer hat jetzt mehr Recht auf Würde und Anerkennung, er oder ich? Andere Stimmen sagen, die Anerkennung menschlicher Würde ist nicht das Resultat von Angst, sondern das Ergebnis rationaler Überlegungen, die etwa so laufen. Ich persönlich will nicht als Sache behandelt, instrumentalisiert, verzweckt werden. Aber dieses Mein Wollen lässt sich nach dem Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge ich auch keinem anderen zu, nur begründen, wenn auch ich die Würde des anderen respektiere. Meine eigene Würde hängt also gewissermaßen von der Würde des oder der anderen ab. Nur wenn ich deren Würde anerkenne, ist auch meine gesichert. Nun, solche Überlegungen sind gewiss richtig. Nur Frage, haben Sie die Kraft, auch in zugespitzten Krisensituationen die Würde des anderen, die ja hier von meiner eigenen Würde her gedacht und abhängig gemacht wird, zu wahren? Besteht da nicht die Gefahr, und die sehen wir heute sehr deutlich in den Diskussionen über pränatale Diagnostik, Embryonenverwertung und Euthanasie, besteht da nicht die Gefahr, dass wir Menschen dann selbst bestimmen, wem unter welchen Bedingungen Würde zuerkannt wird oder eben nicht? Dann wird plötzlich von außen her festgelegt, der Embryo hat noch keine Würde, der alte, ausgediente, vielleicht demente Mensch hat keine Würde mehr. Hängt also die Würde des Menschen von unserer Zusprechung ab? An diesen kurzen Hinweisen sehen wir, dass durch uns Menschen menschliche Würde letztlich nicht begründet und festgehalten werden kann. Der Mensch ist nur dann dem Zugriff des anderen entzogen, wenn er Gott entspricht, wenn er zu Gott gehört. Der Mensch ist, wie die Heilige Schrift sagt, der Augapfel Gottes. Ein tolles Bild, finde ich. Wie hüten wir unsere Augen, nicht wahr? Jetzt wird von uns gesagt, wir sind der Augapfel Gottes. So wichtig sind wir für Gott. Und deshalb, wer ihn, also den Augapfel Gottes, antastet, rührt Gott selbst an. Kurz, die Würde des Menschen gründet in seiner Beziehung zu Gott, in dem, was wir das tiefste Wesen der Seele nennen können. Eben darin gründet auch ein letztes, nämlich die Einzigartigkeit und Unauswechselbarkeit des Menschen. Sehen Sie, es ist ja eine urmenschliche Erfahrung, dass wir uns als einmalig, als unauswechselbar erfahren. Wenn ich zu einem Bauern sage, ich möchte eine da von Ihren Hühnern für eine Suppe haben, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich zu ihm als Vater einiger Töchter gehe und sage, ich möchte da eine von denen zur Frau, dann wäre das auch eine Unverschämtheit. Wir haben ein festes Gespür dafür, dass wir eben einmalig sind, keine austauschbare Sache. Worin ist diese Einmaligkeit begründet? Schauen Sie, wenn man den Menschen von seiner Arbeit und Leistung her bestimmt, ist er gewiss nicht unauswechselbar. Prinzipiell kann jede Arbeit auch von einem anderen getan werden. Wenn man die Unauswechselbarkeit des Menschen von Beziehungen der Liebe her begründen will, sind wir seiner Einmaligkeit schon sehr viel näher gekommen. Aber selbst in der zwischenmenschlichen Liebe ist der Mensch noch nicht in letzter Instanz unauswechselbar. Denn auch der verlassene Geliebte kann den Verlust der Liebe noch durch neue Liebe kompensieren. Menschliche Liebe ist nicht unbedingt unwiderruflich. Darum kann allein vom Menschen und seinen Beziehungen her die Unauswechselbarkeit, die Einmaligkeit des Individuums letztlich nicht begründet und garantiert werden. Letztlich ist der Mensch nur deshalb einmalig, weil er Seele ist, weil er gottähnlich ist, weil er personal als dieser eine von Gott in Liebe angesprochen und zur Antwort der Liebe ermächtigt ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. Nun, meine Damen und Herren, die bisher genannten Wesensbestimmungen des Menschen, Würde, Unverzweckbarkeit, Einmaligkeit, sind Bestimmungen, die uns heute in unserer Gesellschaft manches Mal ziemlich selbstverständlich erscheinen. Aber sie sind letztlich Konsequenzen eines bestimmten, nämlich des biblischen Gottesbildes. Das geben selbst Atheisten wie zum Beispiel Peter Sloterdijk, Herbert Schnädelbach und Jürgen Habermas zu. Sie alle wissen, dass unsere Gesellschaft vom Erbe des jüdisch-christlichen Gottesbildes her lebt. Bisher haben wir den Menschen in seiner Ähnlichkeit, Entsprechung zu Gott als dem einen Gott betrachtet. Nehmen wir den Menschen jetzt in seiner Entsprechung zu Gott in seiner Dreifaltigkeit, Dreipersönlichkeit in den Blick. Der Mensch ist auch insofern Bild Gottes, als er dem kommunalen, dem gemeinschaftlichen Gott entspricht. Der Gott, der in sich selbst Beziehung, Gemeinschaft und Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, ruft den Menschen nicht nur zur Gemeinschaft mit sich, sondern bestimmt ihn auch zur Communio mit den übrigen Menschen. Diese immer wieder auch von der Schrift bezeugte Ineinander von vertikaler Communio, Gemeinschaft mit Gott, und horizontaler Communio mit den anderen, lässt sich sehr schön mit einem Gedanken des großen Franziskanertheologen Duns Scotus plausibel machen. Der schreibt, indem Gott, der die Liebe ist, aus Liebe schafft, will er Mitliebende. Das heißt, solche, die seine Liebe weitergeben und erfahrbar machen. Indem er mich bei meinem Namen ruft und ins Dasein setzt, gibt er mich gleichzeitig den anderen als Mitperson. Und wie Gott mir Raum in sich selbst gibt, so bin auch ich dazu bestellt, anderen Raum in mir zu geben. Deshalb ist die Antwort, die der Mensch Gott gibt, nur dann wirklich, wenn er das liebt, was Gott liebt, nämlich alle. Wenn der Mensch Gemeinschaft mit denen realisiert, die Gott zur Gemeinschaft mit sich ruft, nämlich alle. Anders formuliert, der Mensch als das den drei persönlichen Gott entsprechende Wesen ist umso mehr Mensch, wird umso mehr er selbst Person, als er gerade nicht in sich selbst kreist, an sich festhält, sich in sich selbst verkrampft, sondern sich loslässt, wegschenkt, sich in gewisser Weise selbst vergisst, um gerade dadurch erst sich selbst zu finden und zu gewinnen. Und so wie der eine und einzige Gott sein Leben im Wechselspiel von drei Personen vollzieht, so ist all das, was wir bisher vom Menschen sagten, über seine Freiheit, Würde und Einzigartigkeit, konkret zu realisieren, nicht in einem autonomen Solipsismus, sondern im Mitsein mit anderen. Sodass man wirklich sagen kann, das tiefste Wesen meiner Seele ist Mitsein. Der grundlegendste Satz ist nicht, ich bin ich. Das bin ich zunächst mal und später kommt lange nichts. Sondern ich bin bezogen auf den anderen. Das ist der Grundsatz. Auf diese Idee vom Menschen, wonach er konstituiert ist, nicht nur im Sein vor Gott, mit Gott, in Gott, sondern durch sein Mitsein, durch seine Beziehung zu Mitmenschen, ist neu und revolutionär. Denn das ganze antike Denken definierte Gott als das höchste Eine. Und diesem Einen entsprechen alle anderen nicht-göttlichen Wesen, gerade dadurch, dass sie jeweils auf ihre Weise Einheit verwirklichen. Dass sie in sich selbst stehen, in sich eins und gerade nicht beziehungshaft sind. Genau dieses antike Verständnis wird jetzt vom Blick auf den dreipersönlichen Gott her umgekehrt. Wie der drei-eine Gott sein Leben vollzieht, nämlich wie die eine göttliche Person in der Gemeinsamkeit des Lebens und der Liebe jeweils in der anderen bei sich selbst ist, so ist auch die geschaffene Person, also sind wir dazu bestimmt, in den anderen, in den Mitpersonen, nicht Schranken und Grenzen zu erfahren, sondern umgekehrt, Lebenserfüllung, Vollendung. Nur im Miteinander sein und leben werden wir voll Mensch, realisieren wir auch das Miteinander mit Gott. In diese beiden unzertrennbar miteinander verbundenen Weisen der Kommunio, der Gemeinschaft, in die mit Gott und den Mitmenschen, sind wir hineingeschaffen. Sie machen unser vorgegebenes Wesen aus, unsere Vorgabe. Aber dieses unser Wesen ist in Freiheit zu realisieren. Das uns prägende Bild Gottes sein muss in Freiheit angenommen, die Vorgabe Gottes zu eigen gemacht werden. Denn was Gott ist, Gemeinschaft der Liebe, soll der Mensch sich in Freiheit, soweit es einem Geschöpf möglich und gegeben ist, annähern und sich annähernd darin gewissermaßen einüben, auf das er Gott immer ähnlicher werde, ihm mehr entspricht. Eben das ist nach christlicher Auffassung unsere Lebensaufgabe, dem Ruf und der Vorgabe Gottes zu entsprechen und das mehr und mehr zu werden, was Gott immer schon ist, Gemeinschaft, ein Netzwerk des Miteinander und Füreinander, auf das wir einmal zusammen mit den Mitmenschen in alle Ewigkeit an der seligen Communio des trinitarischen Gottes teilhaben dürfen. Sonst blieben wir ja gewissermaßen ein Fremdkörper in dem uns verheißenen, kommunalen, gemeinschaftlichen, göttlichen Leben. Ein Mensch, der total Communio, Gemeinschaft verweigerte, ein Mensch, der radikal bei sich selbst und nur bei sich selbst verbliebe, in völliger Selbstbezogenheit, ein solcher würde sich selbst zur Hölle machen. Insofern eben dies die Hölle ist, nichts anderes. Totale Einsamkeit und Beziehungslosigkeit, radikales Isoliertsein. Nicht Gott hat die Hölle gemacht, nicht Gott wirft Menschen in die Hölle. Der Mensch selbst macht sich zur Hölle, wenn denn überhaupt, hoffentlich nicht. Kommunio-Werdung, das sich zusammenfügen lassen zur Gemeinschaft mit Gott und den anderen von Gott Geheiligten, ist somit die zentrale Lebensaufgabe des Menschen. Dafür lebe ich, dafür ist meine Freiheit herausgefordert. Im Durchgang durch die Welt, in der Herausforderung durch konkrete Situationen und Begegnungen, in Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Zeitgeist, haben wir unsere schöpfungsmäßige Vorgabe, Bild Gottes sein, Seele sein, Gott ähnlich sein, in Freiheit einzuholen und mehr Gemeinschaft, Lebensaustausch und darin Person zu werden. Und deshalb schenkt Gott uns Zeit. Sein Lebensvollzug, Gemeinschaft, die Gott selbst aus der Fülle des eigenen Wesens heraus sich erwirkt, soll von uns nicht nur passiv, also durch einfaches Entgegennehmen und Geschehen lassen göttlichen Handelns nachgeahmt werden. Nein, wir sollen es in aktiver eigener Freiheit vollbringen. Wir sind nicht einfach Bettler, denen Gott das zuwirft, was wir sein sollen. Wir sind dazu befähigt und beauftragt, es in seiner Kraft selbst zu vollbringen. Und das zeigt die Heilige Schrift durchgehend. Jede Gabe Gottes an uns ist immer zugleich Aufgabe, Befähigung, Herausforderung zum Mithandeln. So werden wir Gemeinschaft der Heiligen, Communio Sanctorum, eine Gemeinschaft von Menschen, die einmal endgültig am gemeinschaftlichen Leben des Heiligen Gottes Anteil haben. Und eben dies ist das Ziel von uns Menschen, die Einheit miteinander und mit Gott. In diesem Sinn streckt sich christliche Hoffnung auf ein Jenseits dieser Geschichte aus, auf das, was wir Himmel nennen. Hier vollendet sich die Gemeinschaft der Heiligen, die Communio Sanctorum, in die all das eingetragen und als Ernte der Zeit eingebracht wird, was jetzt als menschliches Bemühen um Einheit von uns realisiert wird. Der Himmel ist also kein privates Tête-à-tête des Einzelnen mit Gott. Hauptsache, ich bin bei Gott. Sondern der Himmel ist eine durch und durch soziale Größe. So jedenfalls ist es deutlich in den Bildern der Heiligen Schrift, zumal in der Botschaft Jesu, zum Ausdruck gebracht. Aus der rabbinischen Literatur ist bekannt, dass das Judentum zur Zeit Jesu über äußerst farbenreiche Ausmalungen der himmlischen Welt verfügte. Deswegen kennt Jesus nur ein einziges Bild für den Himmel. Das Bild des gemeinsamen Mahles oder Hochzeitsmahles. Also Gemeinschaft. Am biblischen Bild des Leibes Christi anknüpfend ließ er sich auch sagen, der Himmel besteht darin, dass alle durch und durch Leib Christi geworden sind, so eng untereinander vernetzt, wie die unterschiedlichen Glieder und Organe eines Leibes, einander verbunden im gegenseitigen Lebensaustausch, um so mit Christus als Haupt und dem Heiligen Geist als Seele den einen Leib Christi zu bilden, zur Ehre Gottes des Vaters. Wer also bin ich eigentlich? Ich bin Bild Gottes. Und das heißt, ich bin geschaffen und gerufen zu äußerster Nähe mit Gott, zur Ähnlichkeit mit Gott. Dazu, diese Nähe Gottes anderen weiter zu vermitteln. Und dabei ist meine Seele kein isoliertes Ich, sondern berufen zur Gemeinschaft mit Gott und meinen Mitmenschen, meinen Menschenbrüdern und meinen Menschenschwestern. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für diese Vermittlung der Gedanken. Ich glaube, einen schöneren Einstieg für Weihnachten kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Beschreibung, so wie Sie uns gegeben haben, ein ganz neuer Aspekt, den wir bis jetzt nicht so gehabt haben. Vielen, vielen Dank. Sie sind ein Erlebnis und ein Geschenk und ein bisschen Himmel auf Erden für uns. Danke. Haben Sie Fragen?
Ich habe es gesagt.
Bitte.
Ich sehe ein Problem. Es ist ja, dieses Bild, das ist prachtvoll und schön, aber in der Welt hat man das Gefühl, dass alles ist dagegen, gegen Gott. Und wie sollen wir das irgendwie ändern? Oder wie wird das werden? Das ist irgendwie trostlos.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, das weit über das hinausgeht, was ich entfaltet habe. Ich glaube, alle müssen noch entsetzlich viel lernen. Wir sind bisher gewohnt, als Christen unter Christen zu leben. Und das wird sich total wandeln. Also ich behaupte, wir werden in irgendeiner Zahl von Jahren eine ganz kleine Minderheit sein. Und dann wird sich ganz neu herausstellen, was das heißt, wo ich sagte, dass wir aus der Nähe Gottes heraus diese Nähe Gottes zu den anderen bringen müssen. Das heißt, unser Christsein als Berufung bekommt eine ganz neue Dimension. Das heißt aber auch, dass unser Christsein, glaube ich, eine neue Stabilität bekommt. Wenn ich heute Sie frage oder irgendeine Schar von Christen frage, was ist Ihre Berufung als Christsein? Ich weiß nicht, was ich da an Antworten bekommen könnte. Ich glaube, in einer Gesellschaft, wo wir Christen eine Minderheit sind, wird auch unsere Aufgabe, unser Ruf eine ganz neue Konkretion erfahren. Und damit wird das, was ich hier gesagt habe, wird auch eine neue Dringlichkeit bekommen. Und ich meine, das ist natürlich eine Sache, die auch jetzt sich schon uns nahelegt. Also, ich weiß nicht, wie Sie Ihren Tag beginnen. Also ich versuche ihn mit einer längeren Gebetszeit zu beginnen, wo ich mir zum Beispiel klar mache, welchen Menschen ich heute begegne. Möglicherweise, vielen unbekannt natürlich auch, aber möglicherweise, dass ich mir sage, den Menschen, denen du heute begegnest, musst du etwas vom Evangelium, von der Nähe Gottes weitergeben. Dass ich von vornherein sozusagen mich drauf einrichte, dass das nicht nur so eine Sache ist, die mir ganz gelegentlich mal in den Kopf kommt, sondern dass das eine Orientierung für den Tag ist. So etwas, ja, zum Beispiel.
Also vielen Dank für den exzellenten Vortrag, wie immer. Ich habe nur eine sehr direkte Frage. Hast du den Eindruck, dass unsere heilig-römisch-katholische Kirche ein derartig weites Menschenbild vermittelt hat, oder ist es nicht eher eine Engführung?
Es ist schwer, mit einem Wort das zu beantworten. Das Bild oder das, was die Kirche verkündet, was immer das ist, ist natürlich immer auch Kind seiner Zeit. Und heute erleben wir nun Folgendes, dass die Kirche, ich sage sehr pauschal, dass die Kirche im Grunde weitermacht wie immer, während sich die Gesellschaft total gewandelt hat. Und von daher diese Diskrepanz, die wir erfahren. Also ich erlebe das auch oft, ich gehe häufig in Gottesdiensten von anderen, wo immer weniger junge Leute kommen, da denke ich oft, ich versuche die mit den Augen und Ohren junger Leute mitzufeiern. Da denke ich oft, nee, wenn ich heute jung war, würde ich da auch nicht hingehen. Nein, weil das ist eine andere Welt. Es ist keine Welt, die der entspricht, was heute unsere Welt ist. Von daher ist der Ruf nach einer Erneuerung der Kirche absolut zutreffend. Die Frage ist nur, ob diese Erneuerung geschieht allein, vor allem durch äußere Wechsel, wie das zum Beispiel beim deutschen synodalen Weg ist. Da sagt man also Zölibat weg, Ordination der Frauen, neue Sexualmoral, also alles äußere Dinge, wenn wir das ändern, ist die Kirche erneuert. Das ist ein großer Unsinn, finde ich. Wobei ich nicht gegen auch äußere Erneuerung der Kirche bin. Aber wenn das nicht Hand in Hand geht mit einer tiefen Erneuerung, dass die Christen immer mehr wissen, wofür sie Christen sind, wofür sie stehen, weshalb sie eigentlich als Christen in der Welt sind. Wenn das nicht die Kirche mehr mit Leben erfüllt, dann sind äußere Erneuerungen für die Katz. Also das bringt dann überhaupt nichts.
Aufgrund Ihrer Schilderung, Ihrer Aspekte, ist damit die DOGC eigentlich null?
Ist damit?
Die DOGC eigentlich aufgehoben? Die Aspekte der DOGC?
Das weiß ich nicht. Wieso meinen Sie das? Oder?
Weil Sie eindeutig Gott als den Schöpfer und den Menschen als den neben ihm oder unter ihm stehen.
Ja.
Nicht umgekehrt.
Ja, ja.
Die DOGC ist ja eine umgekehrte Situation, dass der Mensch Gott vor seinem Richterstuhl steht.
Ja, ja. Ja, insofern verstehe ich Ihre Frage oder den Hintergrund Ihrer Frage. Natürlich bleibt eine gewisse Theologie-Frage, nämlich das Bild des Menschseins, was ich gezeichnet habe, ist natürlich ein Idealbild. Und wenn wir jetzt konkret sehen, was sich abspielt, zurzeit auch in der Welt, an den Krisen, wo immer ist, dann muss man sagen, wo sind denn die Menschen, die diesem Bild vom Menschsein entsprechen? Wieso lässt Gott das zu? Da sind wir bei der Theodizee-Frage. Wie? Bitte? Nein?
Wenn diese Frage gestellt wird, wieso hat Gott das zugelassen, verlange ich von ihm, dass er entweder ein Wunder stellt, oder ich über ihn sehe und sage, du sollst das machen.
Naja, ist schon klar, dass ein gewaltiger Unterschied ist, aber trotzdem, und es ist ja auch Frage, wie ich die Theodizee-Frage also definiere oder was ich darunter verstehe. Also ich meine, von daher, auch von diesem Vortrag her, stellt sich natürlich schon die Frage, ja, ist zum Beispiel der Begriff zulassen, ist der wirklich angemessen? Das ist ein alter, traditioneller Begriff, um das Problem zu lösen. Aber also, wir sollten uns nicht zu schnell damit begnügen. Also, Gott lässt das halt zu, dass 6 Millionen Juden ermordet werden. Gott lässt das halt zu. Also, Probleme bleiben da schon. Das sollte man nicht so sagen mit dem Problem der Zulassung. Also, und wenn ich das so sage, wenn ich das radikal sage, und das kommt mich auf den Namen nicht eines jüdischen Theologen, der auch im KZ war, der hat ein Buch geschrieben darüber, auch über diese Frage des Zulassens, wo er sagt, wieso kann Gott das zulassen, wo er sagt, Gott kann es nicht verhindern. Gott ist ohnmächtig gegenüber dem, was der Mensch tut, an Schlechten, an Krieg und so. Ja, wenn das so ist, was nützt denn dann noch ein Bittgebet? Wenn wir sagen, Gott ist ohnmächtig gegenüber allem, was wir tun, ja, was soll ich denn Gott dann noch um etwas bitten? Also von daher sind all diese Lösungen, die auf den ersten Blick so ganz genial aussehen, die haben schon noch einen Hintergrund, der schwierig ist. Also. Aber gut, das ist ein Thema für sich. Also.
Das beziehen, was Sie vorher gesagt haben, das vorige Statement, Sie haben gesagt, dass die Gesellschaft sich verändert und die Kirche sich teilweise nicht gleich mit verändert. Ich glaube, dass sehr viele Antworten da sind. Ich glaube, dass aber ein ganz großes Problem die Vermittlung ist. Die Kirche oder viele Pfarrer gehen nicht mit der Zeit im Bereich der Vermittlung. Es gibt oft schlechte Wette, es gibt sehr oft schlechte Fahrplätze. Es gibt kaum soziale Medien und wir wissen, dass 80% der Jugendlichen 10 Stunden am Tag auf YouTube, TikTok oder sonst wo sind. Also ich sage jetzt nicht, dass ich hier auf TikTok das ist eine spezielle Frage. Aber die Frage, sich in den Bereich der sozialen Medien zu begeben, das ist ein Versäumnis, das ist seit mehr als 10 Jahren verschlafen worden. Und das ist ein Punkt, wo man vieles lösen kann.
Ja, wir haben sicher recht. Also, nur, ich würde auch nicht zu sehr meine Hoffnung drauf setzen. Ich denke, wir müssen mit dabei sein, das ist richtig. Also, und insofern sind wir zu wenig dabei, auch das gebe ich sofort zu. Aber meine Hoffnung draufsetzen, so im Sinne von, wenn wir eine große Präsenz in den Social Medias hätten, dann ging es der Kirche besser, dann ging es den Glauben besser. Das glaube ich nicht.
Besser nicht, aber es gibt eine Möglichkeit der Ansprache.
Ja, ja. Nein, ich bin überhaupt nicht dagegen. Sondern ich meine, nur sollten wir unsere Hoffnung nicht draufsetzen. Also sagen, wir müssen viele Dinge tun, aber die eigentliche Hoffnung besteht für mich in was anderem. Der heilige Charles de Foucault, Bruder Karl, hat mal Folgendes geschrieben, sogar öfter hat geschrieben, weil er sich die Gedanken machte, wie kann die Sahara, in der er lebte, die voll war von Moslems, wie können die hier überhaupt mal Christen werden? Und dann sagt er, es müssen Christen kommen, Laien. Für ihn war es völlig klar, das geht nur über Laien. Die müssen so leben, dass das Evangelium verbreitet wird ohne Wort und Buchstaben, allein durch die Weise, wie sie leben. Ich halte das für eine der entscheidendsten Dinge, ohne Wort und Buchstaben, ohne dass ich dem, was unter die Nase halt, liest das mal, ohne dass ich also Gott weiß was, sondern ich lebe so, dass letztlich Menschen fragen, was ist eigentlich der tiefste Hintergrund von dem her er lebt. Also dass mein Leben eine Frage ist für die Menschen. Das hat es eigentlich, oder das gibt es auch bis heute. Also Mutter Teresa war sicher auch eine Gestalt, bei der viele sich gefragt haben, wovon lebt die eigentlich, also was ist das tiefste her, von dem sie lebt. Und auch heute viele kontemplative Orden zum Beispiel. Es gibt ja immer noch Menschen, die auch sonntags gerne mal zur Vesper dort hinfahren oder so. Und wenn die Leute erleben, da fragen die schon, also woher leben die? Also ich habe mal vom Folgenden gehört, ein evangelischer Christ sagte, er hat eine Führung durch Maria Laak, ein berühmtes Benediktinerkloster, gehabt mit einer Gruppe. Ein Benediktinermönch hat sie geführt und plötzlich läutete die Glocke. Und dann sagte der Mönch, es tut mir jetzt schrecklich leid, aber die Glocke läutet zum Gebet, da muss ich dahin. Er sagte mir, dieser evangelische Christ, das hat mich mehr beeindruckt als alles andere in der Führung, dass da jemand ist, der das Gebet wichtiger nimmt als alles mögliche andere. Das brauchen wir, sowas brauchen wir. Oder wenn ich habe da viele Dinge auch schon drüber geschrieben, nicht wahr? Gut, Notre Dame war immer für mich das Musterbeispiel, wird ja bald wieder fertig, aber wir können auch jede andere berühmte Kirche gehen, wo durch sich die Touristenströme nur so schlängeln. Haben Sie da schon mal gesehen, dass einer eine Kniebeuge machte? Wie ist das in Restaurants und Mensen? Da können Sie eher mit Bikini erscheinen und keiner wundert sich, auch wenn Sie ein Kreuzzeichen machen dann. Das heißt, selbst in so kleinen Dingen, oder wo hängt ein Kreuz in der Wohnung? Meist im Schlafzimmer, wohin sonst keiner kommt. Das heißt, wir haben es überhaupt verlernt, mit unseren Zeichen des Christseins, sind ja Zeichen, mehr ist das nicht, aber wirklich auch in der Öffentlichkeit Fragen auszulösen. Sondern im Grunde sagen wir auch, Religion ist Privatsache, das ist meine Sache. Und wohin das führt? Das führt dahin, ich schaue viel zu viel Fernsehen, ich weiß, das ist nicht gut alles. Aber ich kriege mit, wie die Gesellschaft eben, die sich auch im Fernsehen darstellt, immer mehr säkularisiert wird. Das Christkind verschwindet, der Weihnachtsmann kommt. Da ist überhaupt nicht mehr die Rede. Oder wenn die Leute gefragt werden, wie feiern sie Weihnachten? Ich habe bisher noch, diesen Jahr noch keinen gehört, der sagt, und dann gehen wir in die Christmette. Noch keinen. Das heißt also, alle äußeren Zeichen des Christseins haben wir in den Privatraum hineingestellt und wundern uns dann plötzlich, warum die Welt so leer ist.
Aber gerade die Moslems sind darauf und auch die Juden, der eine Gott in sich allein.
Ja.
Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was die Christen.
Nein, da haben Sie jetzt zwei Dinge zusammengebracht. Ich habe ja, mein Vortrag hatte zwei Teile. Der erste Teil ging einfach die Orientierung an Gott, im zweiten Teil die Orientierung am dreifaltigen Gott. Bei der Orientierung an Gott stellt sich heraus, dass der Mensch eben seine Individualität entdeckt. Und das sind die abrahamitischen Religionen. Natürlich hört das auf, sobald die Frage ist, also wie ist das jetzt mit dem Bezug zu einem dreifaltigen Gott? Wobei ich da auch nicht einfach nur sagen würde, da ist bei den anderen Religionen gar nichts. Zum Beispiel, was uns völlig entschwindet, habe ich den Eindruck, wir haben so eine Beziehung zum Islam, zum normalen Islam. Aber der Islam kennt zum Beispiel die islamische Mystik, Sufismus, wo durchaus so gemeinschaftliche Ideen sind. Übrigens auch im Judentum. Also so ganz ohne ist das nicht. Aber trotzdem, hier sind die gewaltigen Unterschiede. Das ist gar keine Frage. Also es gibt eine gemeinsame Orientierung an Gott. Aber sobald die Frage, wie orientieren wir uns am dreifaltigen Gott, da hört sozusagen der Spaß auf. Also da fängt der Streit auch an, wenn man so will. Ja.
Ich habe eine Frage an Sie, bitte. Wie kommt man zu Ihrem Skriptum?
Ja, leider kann ich Ihnen das nicht, auch keine Fotokopie geben, weil es zusammengestückelt, geklebt ist. So sehr, dass ich mit allen möglichen Strichen und Farben sehen muss, ich, dass ich das überhaupt zusammenkriege.
Dann haben wir die Möglichkeit, über die Homepage den Vortrag immer wieder abzuhören. Also die Möglichkeit gibt es, um sich daraus ein Konzept, ja, aber man muss sich selber ein Konzept machen.
Also von der Gottähnlichkeit des Menschen gibt es im YouTube auch einen Vortrag von mir, bei dem bestimmte Teile von dem, was ich Ihnen gesagt habe, auch drin sind. Das war folgendes, das war vor ein paar Jahren. Da haben, das Interessante, hat das Kultusministerium in Niedersachsen für alle Maturanten, die sich für Matura in Religion angemeldet hatten, drei Veranstaltungen organisiert, wo ein gewisses Basiswissen vermittelt wird. Und da habe ich über die Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen gesprochen und das gibt es bis heute noch auf YouTube. Also kann man dort abhören. Einfach Chris Hake YouTube, dann kommen so 3, 4, 5 Vorträge von mir sind da drin.
Eine Frage.
Ja.
Diese angebliche Ohnmacht Gottes, der menschliche Freiwillige und so, aber seine Allmacht ist doch, steht doch drüber.
Ja gut, wenn man Allmacht einfach nur so in sich stehen lässt, dann haben Sie recht. Ich kenne Mitbrüder auch zum Beispiel, die sprechen, brauchen das Wort Allmacht nur in Beziehung mit der in seiner Liebe allmächtige Gott. Das heißt, eine Allmacht setzt sich nie durch gegen den anderen. Dann wäre Liebe kaputt. Eine Beziehung der Liebe kann nur darin bestehen, dass man wirbt, bittet, was weiß ich, ermöglicht, aber nicht dadurch so. Jetzt setze ich das durch. Darum der in seiner Liebe allmächtige Gott. Also Allmacht kann ich nicht denken ohne den liebenden Gott, der sich gerade nicht gegen den Menschen durchsetzt. Von daher dann in gewisser Weise, da ist durchaus was dran, der ohnmächtige Gott, der eben nicht sagen kann, so schlage ich dran. Wir erleben wir allmählich, ja.
Ja. Wir werden jetzt langsam Schluss machen und ich danke Ihnen noch einmal tausendmal fürs Kommen.
Gerne.
Wir haben auch schon ein bisschen Fragen gestellt, die dann auch ins nächste Semester ins Thema hineinkommen. Wir haben für nächstes Semester gewählt das Thema Christsein in der Krise, Christsein aus der Krise. Also es würde, glaube ich, recht gut zu diesen Fragestellungen von heute passen. Ich darf Sie für nächstes Mal am 10.01. recht herzlich einladen, wo heute Sie in Speise die Verabschiedung und die Wiederentdeckung der Seele in der Bibel von Herrn Dr. Schwinghorst Schönberger, Sie kennen ihn, er war schon öfters bei uns. Und ich darf Ihnen allen gesegnete Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch für ein gutes, gesundes neues Jahr und wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen und Ihnen noch einmal vielen, vielen Dank. Und zum Mittag gibt es Leute.